Let's go.
Ausgezeichnet. Der Podcast über die PreisträgerInnen des Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreises der FABU. Herzlich willkommen zu Ausgezeichnet, dem Podcast zum Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreis der FABU. Der Verein der Freunde und Alumni der Bergischen Universität e.V. ist eine fächerübergreifende Vereinigung. Sie fördert vielfältige Projekte an der Bergischen Universität und versteht sich als Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft. In dieser Miniserie stellen wir die diesjährigen PreisträgerInnen und ihre Projekte vor. Mein Name ist Anne McDonald, ich bin Content Managerin an der Uni Wuppertal und ich begleite die PreisträgerInnen durch die Interviews. Und heute sitzt die Ann-Kathrin bei mir. Hallo Ann-Kathrin.
Hallo Anne.
Ann-Kathrin, du bist von ganz weit her gekommen heute, um deinen Preis entgegenzunehmen. Bist du gut angekommen?
Ja, sehr gut. Ich bin aus Süddeutschland angereist heute und freue mich jetzt auf unser Gespräch und die Preisverleihung heute Abend.
Genau, denn du bist eine der Promotionspreisträgerinnen des diesjährigen FABU-Preises. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal.
Vielen Dank.
Und wir reden jetzt gleich ein bisschen über dich und deinen Werdegang und dein Thema. Mhm. Wir fangen einfach mal vorne an. Du bist, wie du schon gesagt hast und wie man vielleicht auch ein bisschen hört, nicht von hier.
Genau.
Du hast dich irgendwann im schönen Süden Deutschlands nach deinem Abitur dafür entschieden, Germanistik studieren zu wollen. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wie das war, als du dich für dein Studium entschieden hast? War das von Anfang an relativ schnell klar, dass es das werden würde, oder hast du die Germanistik erst noch suchen und finden müssen?
Es war verhältnismäßig klar. Also mir war klar, dass ich etwas mit Sprachen machen würde, weil ich sehr sprachaffin bin. Mhm. Dazu muss ich sagen, dass ich das Jahr vorher nach dem Abitur und zwischen Studium und Abitur in Mailand verbracht habe, ein Jahr. Und dann sozusagen auch Italienisch gelernt habe, von Grund auf. Ich konnte nichts vorher. Wow. Und das war auch die Zeit der Findung des Studiengangs. Und mir wurde bewusst, ich habe unglaublich viel in dieser Zeit auch gelesen, hunderte Bücher, dass ich das unglaublich gerne machen möchte. Also die Germanistik war klar und das zweite Fach war dann noch die Kunstgeschichte, die dazu kam.
Mhm. Aber du hast die Germanistik nicht in deiner Heimatstadt studiert. Du bist schon weggegangen dann.
Ja, tatsächlich wollte ich das ganz gerne, diesen Aufbruch haben. Der größte Aufbruch war tatsächlich mit meinen zwei Koffern nach Italien im Zug. Das war dann mit 19 Jahren der größte Aufbruch tatsächlich, weil ich die Sprache nicht konnte und eben auch niemanden hatte, tatsächlich vor Ort in der Gastfamilie gelebt habe, also dann wirklich mittendrin war. Und dann war klar, ich würde auch ganz gerne jetzt die Studienjahre nutzen, um etwas weiter als jetzt direkt die nächsten Universitätsstädte, die in der Umgebung meines Elternhauses gewesen wären, anzusteuern.
Mhm. Genau, ja. Es ist Trier geworden. Worüber hast du deine Bachelorarbeit in Trier dann geschrieben?
Meine Bachelorarbeit ging um Rainer Maria Rilke und die Frage der poetischen Metaphorik. Also es war ein klassisches NDL, also neuere Literatur-Thema und hatte aber auch schon einen meiner bis heute verbliebenen Forschungsschwerpunkte inne, Textbildrelationen. Also ich hatte da auch sehr stark so diese sprachliche Bildlichkeit mit Reminiszenzen an Nietzsche und so weiter untersucht. Und das war so ein Grundstein, der Weg in die Lyrik auch hinein, aber doch noch auf einer sehr theoretischen Ebene.
Mm, ja, genau. Gedichte sind ja auch bis heute irgendwie, also es ist ja alles erhalten geblieben.
Ist erhalten geblieben, genau, ja.
Dann ging es weiter zum Master und du bist wieder aufgebrochen. Du bist nicht in Trier geblieben, sondern du bist nach Heidelberg gewechselt.
Dieser Wechsel war tatsächlich auch dadurch oder hauptsächlich dadurch motiviert, dass es in Heidelberg den editorischen Schwerpunkt gibt, bis heute gibt. Und den gibt es nicht an vielen Universitäten, also tatsächlich momentan in Deutschland zumindest nur noch Heidelberg und Wuppertal.
Yay.
Das sind die beiden Zentren. Und das war für mich entsprechend ganz wichtig, eben diese Ausrichtung zu bekommen. Ich habe mich für Handschriften interessiert zu dem Zeitpunkt, hatte wenig Berührungspunkte damit im Bachelor, eigentlich kaum in den Veranstaltungen. Ja. Und das Zweite, was eben auch wichtig war, ich wollte tatsächlich nicht nur ein Fach weiter studieren, sondern zwei Fächer. Ich habe dann europäische Kunstgeschichte noch fortgesetzt, auch in Heidelberg. Und entsprechend dann die Module aus dem editionswissenschaftlichen Studiengang besucht, aber breiter aufgestellt, die neuere Literaturwissenschaft als Schwerpunkt gewählt.
Ja, da muss ja irgendwas gewesen sein. Du hast gerade gesagt, ich habe mich für Handschriften interessiert und ich wollte das mit den Editionswissenschaften machen. Wann wusstest du, dass dich das irgendwie, dass das nach dir ruft?
Das ist eine gute Frage. Also ich hatte damals sehr viel auch im Rahmen von einer Hilfskraftstelle beim Mittelhochdeutschen Wörterbuch mit mittelalterlichen Handschriften zu tun und mich in dem Kontext damit beschäftigt, vor allem für Belegsuche und Ähnliches. Und das war ausschlaggebend, um das dann eben auch später fortsetzen zu wollen.
Genau. Und das hast du dann im Master auch vertieft und am Ende hat es dich so sehr gepackt, dass du darüber deine Promotion machen wolltest.
Genau.
Und dann bist du hier nach Wuppertal gekommen.
So kam das, genau.
Du bist also als süddeutscher Mensch immer weiter nach Norden gezogen.
Genau.
Ging es dir damit gut?
Ganz zu Beginn nicht, muss ich sagen. Also der Wechsel von Heidelberg nach Wuppertal war für mich enorm. Das ist ja immer, wenn man an einen neuen Standort kommt, nicht man kommt da an und hat gleich ein Netzwerk und kennt sich aus vor Ort, sondern ein Stück weit wie Fallschirmspringen, wo man erstmal sich orientieren muss und neue Strukturen kennenlernen muss. Und die Kontraste zugegebenermaßen zwischen den beiden Städten sind schon sehr stark.
So.
Ja, das ist so. Auch zwischen den beiden Universitäten tatsächlich. Das ist auch die universitären Standorte. Deswegen finde ich das so wichtig und kostbar für mich. Sind sehr unterschiedlich in Deutschland. Es schadet nicht, wenn man mal unterschiedliche Standorte kennengelernt hat.
Das würdest du also echt jedem empfehlen, ja?
Unbedingt.
Nicht alles an einer Uni machen, sondern wirklich den Aufbruch wagen, den du da auch mehrfach gewagt hast. Und ja, dann trotzdem immer nochmal neu reinspringen, neu aufbauen, neu netzwerken. Aber es lohnt sich, das kennenzulernen.
Es lohnt sich absolut, ja. Und es war auch für mich absolut ein Gewinn, nach Wuppertal dann zu kommen. Und nach einiger Zeit habe ich auch die Stadt unheimlich gerne. Also wirklich
zu. Ist hübsch, oder?
Absolut zu schätzen gelernt. Und interessanterweise eben die Zeit, die für mich ganz wichtig ist, also gerade der Beginn des 20. Jahrhunderts, mit dem ich mich auch in verschiedenen Forschungskontexten beschäftigt habe, der ist unfassbar spannend, gerade in Wuppertal mit den großen Erfindungen wie der Schwebebahn und Ähnlichem. Also ich habe hier sehr gerne gewohnt.
Sehr gut, das hören wir gerne. Du hast dann dein Thema gefunden. Stand das schon fest in dem Moment, als du hierhin gewechselt bist oder hat sich das erst im Laufe der Zeit, wo du hier warst, ergeben?
Das stand noch nicht fest, als ich hierher kam. Also dazu muss ich sagen, dass ich nach Wuppertal kam für eine Promotionsstelle, eine Projektstelle zu Beginn, die ausgeschrieben war.
Mhm.
Das war die Reihe März von Kurt Schwitters, dem großen Avantgarde-Künstler, den einige auch kennen werden, die zuhören.
Mhm.
Und das Maßgebliche war, dass ich eine Stelle haben wollte im Wissenschaftskontext, eben kein Stipendium. Und ich wollte gerne wirklich an die Uni und den Blick hinter die Kulissen bekommen.
Ja.
So. In Forschung und Lehre. So kam ich tatsächlich nach Wuppertal und das Thema stand damals überhaupt nicht fest. Was feststand, war, geprägt durch Heidelberg tatsächlich, dass es eine Edition werden sollte.
Ja.
Und Rose Ausländer stand noch überhaupt nicht fest. Also es war so, dass ich mich in meiner Masterarbeit das erste Mal verstärkt editorisch beschäftigt habe mit dem Thema Novalis Hymnen an die Nacht.
Ja.
Das ist ja eine ganz berühmte Handschrift. Und dann war mir klar, das möchte ich gerne machen. Diese praktische Arbeit des Edierens möchte ich fortsetzen in der Promotion. Und so kam ich dann letzten Endes auf die Idee zu sagen, wenn ich eine Edition machen möchte, muss ich natürlich das Material erstmal suchen. Und ich muss natürlich auch erstmal schauen,
was gibt es,
was ist noch nicht veröffentlicht, was ist auch sinnvoll, was kann man im Rahmen von ein paar Jahren auch tatsächlich bewältigen.
Ja.
Und Rose Ausländer kannte ich interessanterweise nicht aus dem Studium.
Ach.
Keine Berührungspunkte, also wenig mit Lyrik des 20. Jahrhunderts tatsächlich, sondern durch die Schulzeit. Ich hatte einen lyrikaffinen Lehrer, Deutschlehrer. Und da hatten wir auch ein, zwei Mal Gedichte von Rose Ausländer mit dabei. Und in dieser Zeit habe ich dann auch mir von meinem Taschengeld dann damals noch Ausgaben gekauft und Bücher gekauft. Und so kam ich auch auf Rose Ausländer in einer ganz wunderschönen Prachtausgabe, Leinen gebunden, die gesammelten Werke im S. Fischer Verlag und kam da im großen Stil erstmals mit ihren Gedichten in Berührung und war absolut fasziniert.
Ja. Und das ist dir dann wieder eingefallen, während du hier warst und promoviert hast? Oder wie ist das dann zu dem Thema gekommen?
Genau, also das ist mir nicht eingefallen in dem Sinn. Ich habe dann natürlich aber eher privat, also nicht im Rahmen des Studiums, auch mich weiter beschäftigt, auch mit ihren Gedichten einige weiter gelesen. Und da stieß ich dann irgendwann auch auf eine Fußnote, dass noch nicht alles veröffentlicht sei von ihr.
Okay.
Und so begann das Ganze erstmal nur als eine sehr grobe Idee. Da muss ja noch was da sein. Wo liegt denn der Nachlass? Fragt man sich dann zuerst. Und dann habe ich das recherchiert und es war praktisch, weil eben der Nachlass liegt im Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf und ist damit sehr nah erreichbar von Wuppertal aus, was für mich unfassbar wichtig war aufgrund der Materialmenge, mit der ich es zu tun hatte.
Ja. Genau. Dann sind wir jetzt bei deinem Thema. Kannst du uns dein Thema einmal nennen?
Ja, sehr gern. Mein Thema ist Rose Ausländers unveröffentlichter Nachlass, Gedichte, kritische Edition und Interpretation. Und wie man diesem Titel entnehmen kann, ist der Schwerpunkt entsprechend die Edition, aber auch die Interpretation. Also es ist nicht eine reine Editionsarbeit geworden.
Okay.
Es gibt auch einen größeren schriftlichen Teil noch, der entsprechend dann literaturhistorische Hintergründe beleuchtet, die Autorin vorstellt, das Material vorstellt, aber auch editionswissenschaftlich in der Theoriebildung entsprechend fundiert, was dann später in der Edition passiert.
Ja, kannst du uns Rose Ausländer mit ganz wenigen Sätzen einmal vorstellen? Ich weiß, das ist ganz schwierig, wenn man sich jahrelang so sehr mit dieser Künstlerin beschäftigt hat, aber vielleicht kannst du uns einmal kurz mitnehmen, wer sie war.
Gerne. Es ist in ihrem Fall tatsächlich besonders schwierig, weil sie eine sehr, sehr bewegte Biografie hatte, also auch viele Wechsel der Lebensorte hatte. Und das, was spannend ist, sie ist 1901 in Czernowitz geboren. Dazu muss man wissen, dass Czernowitz heute in der Ukraine liegend damals zu Österreich-Ungarn gehörte, also bis 1918. Und das erklärt, warum ihre Muttersprache Deutsch war. Und hat dort tatsächlich dann mit ihren Eltern, also als Jüdin hat sie dort gelebt, ist in einer unglaublichen Blütezeit dort aufgewachsen. Damals war Czernowitz eine der absoluten Kunst- und Kulturmetropolen, also wo alles an literarischem Leben überhaupt pulsierte. Und das war für sie eine unglaublich inspirierende Umgebung. Und so begann sie mit 17 Jahren schon zu schreiben. Dazu muss man dann sagen, in aller Kürze, sie hat dann schon eigentlich im Kontext des Ersten Weltkrieges einige Jahre nicht in der Stadt verbracht, also mit ihren Eltern zusammen, ist immer wieder zurückgekehrt nach Czernowitz und tatsächlich dann auch verschiedene Aufbrüche, die kamen in die USA. Aber die Ursache waren am Anfang tatsächlich wirtschaftliche Nöte, die sie dazu zwangen.
Okay.
Und dann kam sie zurück nach Czernowitz und verheerend war natürlich, dass der Zweite Weltkrieg dann auch in Czernowitz eben entsprechend ausbrach und sie hat die Jahre des Krieges tatsächlich überlebt als Jüdin, nur deshalb, weil sie eine Arbeitserlaubnis hatte, die sie damals dann eben vor der Deportation bewahrt hat.
Ja.
Und als das nicht mehr gültig war, hat sie dann auch tatsächlich die letzten Jahre mit ihrer Mutter im Keller Versteck verbracht. Und in dieser Zeit geschrieben, also es sind Gedichte entstanden, die aus dieser Zeit stammen, die sie im Keller Versteck eben auch mit anderen Literaten aus der Zeit besprochen hat, das weiß man heute, unter anderem Paul Celan, und sie ist dann erst 1946 in die USA ausgewandert. Und das wiederum war eine unglaubliche Zäsur in ihrem Leben, also sie hat dann auch einige Jahre nach den Erlebnissen der Shoah und vor allem den persönlichen Erlebnissen, die sie auch hatte in dieser Zeit, nicht mehr auf Deutsch geschrieben, sondern auf Englisch. Sie hat also die Sprache ihres eigentlichen Exils angenommen, was nicht immer bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern der Fall ist, und war geprägt dann von der amerikanischen Moderne, also hat dadurch auch ihren Schreibstil verändert. Und ist dann letzten Endes, was jetzt doch auch interessant ist für den Nachlass und die Situation, 1964 nach Deutschland, nach Düsseldorf gekommen und ist dann hier tatsächlich geblieben bis zu ihrem, also von Reisen abgesehen, bis zu ihrem Tod 1988 war sie eben Nelly Sachshaus in Düsseldorf.
Aber das erklärt eben, warum ihr Nachlass im Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf liegt.
Genau, das erklärt das. Ja. Und tatsächlich auch, weil sie in dieser Zeit, dieser allerletzten Phase, erst dann in hohem Alter, muss man wirklich wissen, mit 75 Jahren, wirkliche Publikationsmöglichkeiten erhielt.
Ja, klar.
Gerade als jüdische Autorin.
Ja.
Und da auch umfassend und fieberhaft dann wirklich noch in den letzten Jahren ihre Gedichte überarbeitet und publiziert hat.
Ja. Wow. Höchster Respekt. Genau, das ist, also die Dame ist sozusagen der Bestandteil deiner Promotion. Aber du hast eben ihr Werk und was da als Nachlass noch war, in eine Edition verarbeitet. Es mag vielleicht nicht allen Menschen da draußen, die sich nicht tagtäglich mit Literaturwissenschaft beschäftigen, klar sein, was bedeutet das? Was ist eine Edition?
Eine wissenschaftliche Edition, die Angrenzung würde ich noch machen wollen, ist ganz einfach gesagt immer die Aufarbeitung von historischen Dokumenten für ein bestimmtes Publikum.
Mhm.
Und das kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun, mit dem Ziel, die Texte, die herausgegeben werden, in authentischer Gestalt, also das bedeutet auch in originalem Wortlaut, wiederzugeben, sie aber eben auch entsprechend editorisch zu bearbeiten, also aufzubereiten für ein Publikum. Und das ist das Spannende eigentlich an dieser Arbeit, dass sie sehr vielfältig ist, weil es eben Theoriebildungen gibt dazu, die unterschiedliche Modelle begründen, die wir haben. Also in meinem Fall ist es sogenannte textgenetische geworden. Das heißt, dass ich die Zeitlichkeit der Schreibprozesse dargestellt habe in meiner Promotion und zeigen wollte, welche Phasen der Bearbeitung hat sie denn vorgenommen an dem Material, das ich bearbeitet habe. Und tatsächlich ist das Wichtige von Editionen in einem großen Rahmen, dass wir an der Schnittstelle zur Kulturarbeit arbeiten, also mit Archiven sehr stark gemeinsam oder in Archiven vielmehr auch arbeiten, manchmal auch mit Privatsammlungen zu tun haben. Und es ist natürlich Kulturgutschutz. Das in erster Linie dient es auch dazu, Material, vor allem eben Archivalien, zugänglich zu machen, die sonst überhaupt nicht da wären, und zwar nicht nur für die Forschung,
sondern für die Allgemeinheit.
Genau, sondern für die Allgemeinheit. Und das ist unglaublich wichtig, weil wir eben noch nicht so weit sind, auch in Sachen Digitalisierung, dass überhaupt schon die Archivalien also in allen Archiven einsehbar wären.
Dann nimm uns doch mal mit in deinen Arbeitsprozess. Was musstest du machen? So, du hast dich für dieses Thema entschieden, hast gesagt, gut, ich mache eine textgenetische Edition, eine wissenschaftliche Edition. Und dann legst du los. Was sind die Schritte? Was muss man tun?
Der erste Schritt war natürlich der Gang ins Archiv, wie schon gerade kurz angekündigt.
Genau.
Und das war erstmal überhaupt für mich noch nicht klar, welches Material das werden würde. Also ich wusste, ich werde das Material sichten. In Rose Ausländers Fall ist es ein literarischer Nachlass, der insgesamt 20.000 Blatt umfasst.
Wahnsinn.
Also ein nicht gerade kleiner Nachlass.
Nein.
Und es war aber klar, es würden ja die Gedichte werden. Also in dem Nachlass sind ja ganz viele andere Materialien noch überliefert, wie beispielsweise auch Lebensdokumente und Ähnliches.
Okay.
Das habe ich nicht eingesehen.
Okay.
Und hatte aber dann tatsächlich zusammen mit den Archivaren der Handschriftenabteilung, die mich sehr gut unterstützt haben, das große Glück, das Ganze eingrenzen zu können auf 230 Gedichte waren das knapp, die nicht veröffentlicht waren von den deutschsprachigen. Die englischsprachigen habe ich komplett rausgelassen, muss ich dazu sagen. Und 230 heißt dann aber nicht 230 Blatt, sondern das waren dann, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber es waren mehrere tausend Blatt tatsächlich in dem Fall, weil sie also einige Gedichte tatsächlich in bis zu 40 Textträgern bearbeitet hat.
Wahnsinn.
Und entsprechend hatte ich dann, also es war dieser erste Schritt, überhaupt zu sondieren, was ist denn jetzt nicht veröffentlicht?
Ja.
Und das auch abzugleichen mit den Erkenntnissen, die wir über Kataloge gewinnen können, also entsprechend dann Handschriftenkataloge, aber die eben auch entsprechend zu aktualisieren, um die Frage welche Entwürfe sind vielleicht doch zwischenzeitlich veröffentlicht worden. Es ist nur einfach noch nicht entsprechend eingetragen worden. Ja. Und so kam ich dann auf meinen Korpus letzten Endes in der Zusammenstellung, dass ich gesagt habe, gut, ich muss natürlich davon wiederum eine Auswahledition machen, weil ich kann ja nicht mehrere tausend Blatt wiederum edieren im Rahmen einer Promotion. Nein, das wäre nicht gegangen. Es war so tatsächlich schon ziemlich viel. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt aber auch noch eine Projektstelle und muss sagen, ich war auch nur einmal in der Woche dann vor Ort im Archiv, aber dafür über 9 Monate hinweg, den ganzen Tag und habe dort das Material, die Handschriften mir vor Ort angeguckt. Und auch das ist unglaublich spannend. Das ist eine detektivische Arbeit.
Das glaube ich.
Für uns Editorinnen und Editoren. Aber es ist auch wunderschön, an den Originalen zu arbeiten und überhaupt auch die Arbeitsweise einer Dichterin in meinem Fall kennenzulernen.
Ja.
Dann war der nächste Schritt, das Ganze eben als Digitalisate verfügbar zu machen und auch zu erhalten, um diese wiederum zu Hause auch beziehungsweise hier an der Universität edieren zu können. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ja, und das sind fast 500 Blatt letzten Endes geworden von der Materialmenge. Es gäbe ja noch, wie gesagt, sehr viel mehr.
Ein kleiner Aufruf, falls noch jemand ein Promotionsthema
sucht. Es gäbe noch sehr viel mehr in diesem Nachlass tatsächlich. Und das war dieser allererste Schritt.
Ja.
Und dann ging es natürlich weiter. Die Frage erstmal nach der Methode. Und die Frage ist immer danach, welches Ziel verfolge ich mit meiner Edition? Also welche Leserinnenschaft möchte ich erreichen und ansprechen? Aber was möchte ich auch abbilden? Und in meinem Fall wurde ziemlich schnell klar, es muss textgenetisch sein, also die Textentwicklung sozusagen zeigen, eines Gedichts, aber auch dieser Texte allgemein, weil Rose Ausländer so gearbeitet hat. Sie hat selbst das Material, das ich zur Verfügung hatte, jetzt ja nicht abgeschlossen. Also es sind hochgradig offene Handschriften sozusagen. Es sind hochgradig spannende Gedichte deshalb, weil sie in über 40 Jahren produktiver Schreibarbeit entstanden sind. Das
und
heißt,
immer wieder überarbeitet worden.
Immer wieder, aber auch mit großen Zeitabständen und mit großen stilistischen Zäsuren, muss man auch dazu sagen. Auch das sieht man dem Material an. Also ich hatte beispielsweise Gedichte in diesem Korpus, die in Czernowitz im Kellerversteck entstanden sind oder entstanden sein müssen, das nehmen wir an.
Ja.
Und die sie dann im Mantel in die USA mitgetragen hat. Das sieht man dem Dokument an. Da kommt die Materialität ins Spiel, die für uns spannend ist, das entsprechend gefaltet ist, um überhaupt in die Manteltasche passen zu können. Das ist ein ganz anderer Fall, wie jetzt zum Beispiel die Gedichte, die aus den 60er, 70er Jahren stammen. Da haben wir auch dann Typoskripte beispielsweise, die auf DIN A4 Standardpapier entsprechend gedruckt sind.
Ja. Jetzt würde ja jemand, der von außen so da drauf guckt, der fragt sich gerade, ja gut, was ist denn da dran das Problem jetzt, wenn ich das textgenetisch einordnen möchte mit was ist die frühere Fassung, was ist die spätere Fassung, was ist eine Änderung? Da guckt man einfach mal aufs Datum, was auf dem Blatt steht und dann heftet man die hintereinander ab. So, aber ganz so einfach war es ja nicht, denn?
Nein, so einfach war es tatsächlich nicht, denn keines der Gedichte ist datiert von der Autorin. Beziehungsweise
in
Rose Ausländers Fall, das war eine übliche Praxis, tatsächlich von ihr grundsätzlich nicht zu datieren oder durch die Datierung irrezuführen. Also es ist eigentlich ein schönes Beispiel, wo man editorische Arbeit auch noch mal ein bisschen erklären kann, weil sie tatsächlich dann auf anderen Manuskripten und Typoskripten den Zeitpunkt der Erstveröffentlichung beispielsweise notiert hat.
Mhm.
Das ist ja aber nicht der Zeitpunkt der Entstehung.
Nee, genau.
Und das wäre jetzt so ein schöner Punkt für eine editorische Arbeit, die müsste natürlich dann entsprechend recherchieren und per Kommentar begründen oder zumindest darstellen, wo ist die Differenz zwischen Entstehungszeitpunkt und Publikationszeitpunkt.
Ja.
Genau, und in meinem Fall, wie gesagt, war davon nichts da, also auch nicht der Publikationszeitpunkt entsprechend notiert. Aber es gibt sozusagen paläographische Befunde, das sind die Handschriftenbefunde, die dazu führen, wie Stilanalysen und Ähnliches, überhaupt eine grobe Einschätzung vornehmen zu können, in welcher Zeit diese Dokumente entstanden sein müssen. Das, wenn man sich sehr gut auskennt, kann man anhand der Veränderungen der Handschrift tatsächlich wissen. Und vor allem, wenn es Handschriften sind und nicht hauptsächlich Drucktexte, ja, hat man den schönen Vorteil, da ja, sehr viel erkennen zu können. Und vor allem auch, umso mehr man sich eben mit der Arbeitspraxis auskennt, Systeme zu erkennen, die die jeweilige Autorin eben genutzt hat. Und in meinem Fall gibt es das bei Rose Ausländer vor allem durch zwei Punkte. Zum einen sind das marginale Paratexte, also Anmerkungen, die sie auf den Handschriften hinterlassen hat,
ja,
als Autorin. Und da gibt es auch ein Verzeichnungssystem, ein interessantes, durch Xe. Sie hat dann ein X gemacht, das war dann die erste Auswahl und zwei Xe hieß, das ist bereit oder soll publiziert werden. Das muss man natürlich wissen, ja, sonst fragt man sich, warum ist da jetzt ein X, ja, auf dem Blatt,
kann
am
das
Rand
weg?
Notiert? Ja, oder ja, ist es vielleicht posthum, also nach dem Tod der Autorin, durch Archivare eingetragen worden? Das kommt auch sehr häufig vor, da muss man auch aufpassen. Nein, bei ihr ist es tatsächlich ein bekanntes Ordnungssystem, das sie genutzt hat, um eben auch in der Fülle des Materials sich selbst als Autorin den Überblick zu verschaffen.
Das heißt,
was sie eigentlich rausgreift für die Publikation.
Ja, ja. Hm? Du musstest also echt in detektivischer Kleinarbeit auch noch dieses eigene Codesystem, was sie da benutzt hat oder was bekannt war, aber jetzt auch trotzdem sehr kompliziert war, das musstest du erst auch noch entschlüsseln so,
ja,
für dich.
Ja, genau. Ich hatte allerdings auch glücklicherweise hier bei Unterstützung wiederum, wie bei einigen Dingen, von einem größeren Personennetzwerk, von dem Nachlassverwalter Helmut Braun von Rose Ausländer, der sich natürlich auch sehr, sehr gut mit dem literarischen,
ja, okay,
Nachlass auskennt. Und er hat das entsprechend bestätigt, den,
ja,
Verdacht, den ich hatte. Ja,
ja,
und das, der zweite Punkt, das ist auch einfach sehr wichtig zu wissen, sie hat Fassungen verzeichnet, sogenannte Fassungen, dass sie 1F, 2F, 3F, Ähnliches notiert hat auf den Handschriften. Und auch da immer Vorsicht, nicht alles glauben. Das ist die kritische, also die textkritische Arbeit zu überprüfen und zu rekonstruieren. Ist das denn jetzt so, dass das die erste Fassung ist,
ja,
oder ist es vielleicht die dritte und sie hat es einfach falsch notiert? Auch das kommt vor. Aber in ihrem Fall ist es insofern verifizierbar, als man dann über die Texte, das ist die Textgenese,
ja,
alle Fassungen vor sich ausbreiten muss, also alle Handschriften,
ja,
vor sich hinlegen muss. Und das ist tatsächlich auch vor Ort physisch im Archiv,
ja,
am allerbesten.
Ja.
Im Gegensatz zu der Arbeit mit Digitalisaten dann. Und wirklich minutiös Wort für Wort, Komma für Komma, Punkt für Punkt abgleicht, wo gibt es Veränderungen. Und dann sieht man sehr schön, das sind die Varianten dann auf einer Mikroebene sozusagen, dass es kleine Überarbeitungen gibt. Also in ihrem Fall, sie hat eine Fassung, in der Regel die erste Fassung, auch immer schon als Ganzes niedergeschrieben.
Mhm.
Also dass man schon einen Text hat,
mhm,
und daran dann gefeilt.
Ja.
Und wie sie daran gefeilt hat, gerade auf der konnotativen Ebene, das ist der Kernpunkt meiner Arbeit,
ja,
das letzten Endes verfügbar zu machen und darzustellen. Aber das ist auch der Punkt, worüber man gehen kann, um überhaupt eine Zeitlichkeit feststellen zu können.
Ja.
Also um sagen zu können, das ist jetzt wirklich die erste Fassung, denn sie hat dann eine Änderung vorgenommen, also beispielsweise eine Grundschicht, sage ich jetzt mal, mit einem bestimmten Schreibgerät ausgeführt. Das muss man sich vorstellen, mit einem Füllfederhalter,
ja,
zum Beispiel. Und dann hat sie die Änderung sehr viele Jahrzehnte später mit Kugelschreiber vorgenommen.
Ah, okay.
Und dann sieht man diese Änderung mit dem Kugelschreiber. Man sieht dann auch eine veränderte Handschrift tatsächlich. Und das nächste, die nächste Fassung, das nächste historische Dokument, dort hat sie dann in der Regel immer, in ihrem Fall immer, diese Änderung übernommen.
Ja.
Das heißt, man kann schon sehen, an welcher Stelle das sozusagen in den Entstehungsprozess die Änderung eingetreten ist. Das Fragliche wird dann aber schon immer, wenn das nicht möglich ist.
Ja.
Also es gibt auch Fälle, da haben wir natürlich einige Textträger nicht mehr, die nicht, ja, mehr erhalten sind. Oder sie hat den Schreibprozess abgebrochen aus Gründen, die wir eben nicht mehr rekonstruieren können. Da bleibt es dann offen und da muss diese Unsicherheit, Offenheit tatsächlich auch dann unbedingt aufgenommen werden in die Edition.
Also du darfst am Ende nicht sagen, du darfst nicht wild rumspekulieren und, ja, sagen, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, das hier ist die spätere Fassung, so, obwohl du es eben nicht,
nein,
eindeutig belegen
nicht
kannst.
Also,
so, das darfst du nicht machen.
Nein, ich,
ja,
ich muss das schon vom Befund, also die Deutung kommt nach dem Befund, ja, ich muss es vom Befund ableiten, ja, können, wenn der Befund lautet, ich kann es nicht klar entscheiden.
musst
eben
du das
gerade
so angeben.
Weil es eine Überlieferungslücke gibt oder ähnliches, dann muss ich das so angehen.
Ja. Das heißt also wirklich, die Arbeit ist Nebeneinanderlegen verschiedener Fassungen, Unterschiede identifizieren und dann Rückschlüsse auf den Bearbeitungsprozess ziehen.
Genau. Ja. Und diesen dann auch wiederum zu rekonstruieren. Ja. Das Rekonstruieren ist nämlich tatsächlich auch wichtiger Bestandteil aller editorischer Arbeit. Ich sozusagen habe ja nicht das historische Dokument an sich und lese das wie ein Buch. Das kann man sich so nicht vorstellen. Handschriften sind ja schon mal in der Regel, wie die meisten, nicht linear verfasst, sondern ich habe Änderungsschichten, die übereinanderlappen. Ich habe Überschreibungen, da muss ich gucken, was steht denn eigentlich drunter. Manchmal kann ich es auch nicht mehr erkennen.
Ja.
Und ich lese Handschriften nicht, also in den meisten Fällen lese ich sie nicht wie Bücher.
Ja.
Und dieses Ausbreiten hilft eben überhaupt mal zu sehen, wie hat sie denn jetzt gearbeitet eigentlich?
Ja.
Und warum hat sie in Fassungen gedacht? Das macht längst nicht jede Autorin oder jeder Autor.
Ja.
Und so kommt man dann dazu, überhaupt auch entsprechend Arbeitsweise und Befund zusammenzubringen.
Ja. Du hast uns ein Beispiel mitgebracht. Du hast ein Gedicht dabei, was du hier in zwei Fassungen vorliegen hast, oder du hast es vermutlich in mehreren Fassungen vorliegen, aber du hast uns zwei Fassungen mitgebracht. Lass uns da doch mal reinhören, wie das als Beispiel so aussieht.
Gerne. Das ist das Gedicht Du Baum, das nicht datiert ist, insofern ein schönes Beispiel, aber eben durch paläographische Befunde und Stilanalysen zeitlich, also textgenetisch, sortiert werden kann. Es stammt, und da auch wieder vermutlich, weil das sind eben diese Befunde, die wir treffen anhand der Stilanalysen aus den 1960er bis 70er Jahren.
Mhm.
Es sind 36 Textträger überliefert in diesem Fall, und das Gedicht ist insgesamt in 7 Fassungen überliefert. Genau, ich habe jetzt für heute die chronologisch erste und die chronologisch letzte mitgebracht, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer können ja einfach mal nur vom Zuhören schauen, welche Unterschiede sie erkennen können. Es sind tatsächlich nämlich nur wenige sehr feine, die aber konnotativ große Veränderungen bewirken. Du Baum, unter fallendem Haarlaub deine Stirn klettert über verzweigte Falten ins Hintergrundgrau. Jahresringe im Fleisch. Fruchtlos darüber zu streiten, wie viel Licht verbraucht jede Jahreszeit, wie viele Schatten kreuzen sich auf deiner Hautrinde. Und dagegen die 7. Fassung, die allerletzte. Du Baum, unter dem Haarlaub schaut deine verzweigte Stirn ins Hintergrundgrau. Auf deinem Hals Jahresringe, fruchtlos darüber zu streiten, wie viel Licht trägt dein Schulterblatt, wie viele Schatten kreuzen sich auf deiner Borkenhaut.
Vielen Dank. Was für ein magischer Moment. Du hast recht. Also selbst wenn man es nur hört, fallen einem wenige Änderungen auf. Ich bin mir sicher, wenn man drauf schauen kann, fallen einem noch mal ein paar mehr auf. Da kannst du jetzt aber, das war jetzt zum Beispiel ein Gedicht, wo du ja ganz eindeutig gesagt hast, das eine war die früheste Fassung, das andere war die späteste. Da konntest du das einfach wirklich anhand von der Entwicklung sagen, da bin ich mir sicher, dass das die Reihenfolge ist.
Ja, denn all diese Zwischenschritte, die Veränderungen, also die Änderungsakte, so nennt man das eigentlich, wenn es Streichungen, Ergänzungen, Hinzufügungen und Ähnliches gibt, die sind in diesen 36 Textträgern sind die auch ersichtlich. Das heißt, ich kann schon sehen, diese erste Fassung beginnt sozusagen mit dem, was ich jetzt auch vorgestellt habe, diesem Grund. Material und dann nimmt sie einzelne Bausteine, also einzelne Wörter, und ändert diese. Und das sieht man in den 30 folgenden Handschriften dann, wie sie ändert. Und da sind ja kleine Verschiebungen. Also ich habe ja hier sowas beispielsweise gelesen, wie, dass sie Hautrinde ändert zu Borkenhaut. Das ist ja eine Verschiebung, die schon essentiell ist, allein schon klanglich essentiell. Es gibt eben aber auch Verschiedenes, wie jetzt, dass sie Jahreszeit gegen dein Schulterblatt, also sogar noch eine Anredesituation schafft, austauscht. Und das ist alles erkennbar in diesen Zwischenstadien, die dieses Gedicht im Verlauf seiner Entstehung tatsächlich dann durchlaufen hat.
Ja. Jetzt haben wir ganz lange über den Schreibprozess von Rosa Ausländer auch gesprochen. Wie lange war denn dein Schreibprozess? Wie lange hattest du Zeit?
Ich hatte im Rahmen der Förderung durch das DFG-Graduiertenkolleg Dokument Text Edition eigentlich 36 Monate, also drei Jahre Zeit. Ja. Und entsprechend kam dann aber durch die Corona-Krise, kamen zum Glück nochmal 12 Monate, die nicht erwartet waren, dazu. Also habe ich an dem Projekt, dazu muss ich sagen, geschrieben und ediert. Ich habe ja auch mein eigenes Editionsmodell entwickelt. Ja. Das ist schon nochmal wichtig zu betonen, denn ich habe einen praktischen Teil gehabt, dafür eben XMLTI basiert, das heißt mit digitalen Methoden das Material erschlossen, einen Satz angefertigt für die Abgabefassung, also meine Arbeit, das synoptische Modell, also sozusagen die Verse, wie sie sich entwickelt haben, selbst eben modifiziert anhand der Arbeitsweise der Dichterin und dann noch einen ungefähr 200-seitigen Textteil verschriftlicht. Mhm. Also das muss man zusammen sehen. Und das habe ich dann in diesen 4 Jahren gemacht. Mhm. Und davon ausgeschlossen waren allerdings die doch auch sehr aufwendigen Vorrecherchen. Also die 9 Monate Vorlauf, die ich schon hatte mit Archivgängen und Digitalisaten, die ich bestellt habe. Also insgesamt 5 Jahre knapp.
Ich erinnere mich noch, dass du mir im Vorgespräch erzählt hast, dass durch die Covid-Pandemie eben dein Arbeitsprozess zum Beispiel auch etwas erschwert wurde, weil du gar nicht mehr in Archive reisen durftest. Also weil du gar nicht mehr vor Ort, man durfte ja irgendwie eine Zeit lang nirgendwo rein, so du konntest also gar nicht an dein Material ran, du musstest dann mit diesen digitalen Versionen arbeiten. War das eine besondere Hürde? Hat das das Ganze nochmal schwerer gemacht?
Das hat es auf jeden Fall schwerer gemacht. Das Großartige war, dass ich, ohne das wissen zu können, kurz vorher die Scans erhalten hatte. Hätte ich das Material nicht zusammengestellt und auch tatsächlich schon bestellt gehabt, dann hätte ich tatsächlich das Projekt so nicht durchführen können. Aufgrund der Situation, dass das eben nicht nur ein paar Monate waren, sondern wir sprechen von 1,5 Jahren. Die Archive waren geschlossen. In meinem Fall war es natürlich schwierig, weil ich einiges an den Handschriften dann auch nicht mehr nachgucken konnte, was man besser am Original prüft, anstatt es anhand von Digitalisaten zu tun. Aber ich hatte noch Zeit im Anschluss, um diese abschließenden Gänge zum Glück nach der Pandemie sozusagen machen zu können. Es war aber auf anderen Ebenen ein großer Einbruch. Also es war auch so, dass die Universitätsbibliothek über sehr, sehr lange Zeit den Lieferverkehr eingestellt hat. Und das ging auch bestimmt über ein Jahr. Und natürlich alles an wichtigen Dingen, die man im Laufe der akademischen Karriere und Laufbahn tun sollte, auf Konferenzen fahren, Networking betreiben, sich vorstellen, sein Projekt präsentieren, auch mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Kontakt treten, sich wirklich auch Rückmeldung einzuholen. Das war sehr, sehr schwierig in dieser Zeit.
Ja, du hattest aber so gesehen ein bisschen Unterstützung, beziehungsweise du warst Teil eines Graduiertenkollegs. Wie hat dir das in der Zeit geholfen? Und erzähl erstmal, was ist das überhaupt und was sind so die Benefits davon und was sind aber vielleicht auch Herausforderungen?
Also das ist einigen wahrscheinlich bekannt als das Wuppertaler DFG-Graduiertenkolleg Dokument Text Edition. Das ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf allen akademischen Ebenen, das heißt von der Professorinnenschaft bis eben runter auf die Promotionsebene hatten wir Personennetzwerke, die uns unterstützt haben. Insofern als das jeweilige Promotionsprojekt sehr engmaschig vorgestellt wurde in Kolloquien und besprochen wurde, aber auch die Möglichkeit bestand, finanziert Expertinnen und Experten, die extern angesiedelt sind, einzuladen, um sich wirklich Rückmeldung einzuholen zum Forschungsthema und wiederum ein Netzwerk an Personen, das natürlich auch auf der zwischenmenschlichen Ebene, vor allem eben auf der Promotionsebene sozusagen unterstützend vorhanden war. Das heißt, die Promotionen sind in der Regel nicht bis Corona zumindest nicht und danach auch nicht mehr, nicht im stillen Kämmerlein, wie das einfach oft vor allem in den Geisteswissenschaften der Fall ist, entstanden. sondern breit diskutiert worden und auch geprüft und ja, entwickelt worden, gemeinsam in diesem interdisziplinären Zusammenschluss, der ganz wichtig ist, weil er eben nicht nur die germanistische Perspektive in diesem Fall mit eingebracht hat, sondern die Beteiligung unglaublich vieler Fächer, ja. Also die Medien- und Drucktechnologie, die Theologie,
die
Romanistik, die Informatik und so weiter, Kunstgeschichte, historische, die Geschichte und so weiter. Also dass all dieser große Zusammenschluss einem einfach auch die Möglichkeit gab, das eigene Thema über den Tellerrand hinaus zu denken und zu entwickeln und vor allem auch einzubetten in einen interdisziplinären und vor allem internationalen Rahmen, was einfach extrem förderlich war für diese ganze Promotions- und letzten Endes Editionsarbeit.
Ja.
Und ich habe da sehr von profitiert, dass ich in dieser Zeit entsprechend auch Personen hatte, die in der gleichen Situation waren und die auch entsprechend für einen Austausch zur Verfügung standen. Ja.
Kann ich mir vorstellen, dass das gut geholfen hat. An welcher Stelle hast du in deiner Arbeit denn jetzt zum Beispiel Grundlagen für weitere Forschungen geschaffen? Also wo bist du zum Beispiel in deiner Promotion Pionierin gewesen?
Zuallererst mal, indem ich überhaupt eine wissenschaftliche Edition, die es noch nicht gibt im Fall von Rose Ausländer, vorgelegt habe. Ja. Also das ist tatsächlich die Pionierarbeit, die ich geleistet habe. Und diese 64 Gedichte, die ich ediert habe, überliefert auf den knapp 500 Blatt, liegen entsprechend bereit, um in ihrer Dynamik, Textdynamik untersucht und erforscht werden zu können, aber auch einfach betrachtet werden zu können von Personen, die jetzt kein Forschungsinteresse haben. Und hoffentlich zukünftig weiter dazu anregen, sich mit der Frage nach der Positionierung von Autorinnen und Autoren, die zwar auf Deutsch geschrieben haben, wie Rose Ausländer, aber entsprechend eben viele Migrationsstationen hatten, im Exil gelebt haben, zu beschäftigen, ihre Positionierung auch in der internationalen Moderne untersuchen zu können. Und das ist das Maßgebliche, das ich vorlege. Und natürlich als zweiten Schritt etwas, das es tatsächlich noch überhaupt nicht gibt in ihrem Fall. Ich habe ja erstmals diese metatextuellen Anmerkungen von ihr mit aufgenommen in die Edition. Das heißt, ich habe die auch alle entsprechend erschlossen und kommentiert. Das System, das sie genutzt hat, wie mit dem vorgestellten X oder dem 1F, 2F, das habe ich auch alles kommentiert, damit man es nachvollziehen kann als Leserin oder Leser. Und sie hat dafür eine spezielle Schrift gelernt. Also das ist auch etwas, was einfach wichtig ist zu wissen. Das ist die sogenannte Gabelsberger Kurzschrift, eine Art der Stenografie, die ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr verbreitet war im ganzen deutschsprachigen Raum. Dazu muss man sagen, jede Autorin, jeder Autor hat dann nochmal daraus sein eigenes Kürzelsystem gemacht und sie hat damit sehr gerne ihre Texte überarbeitet, also auch an den Rändern eben diese Kurzschrift verwendet, vor allem aber auch genutzt, um das Material selbst zu kommentieren. Und sie hat dann selbst zum Beispiel geschrieben, das nicht veröffentlichen oder das Nein, Ausrufezeichen oder ähnliches, aber auch bestimmte Überlegungen zu Zeitschriften oder Publikationsorganen der 1950er, 60er, 70er Jahre angestellt, wo sie das denn veröffentlichen konnte. Und das ist natürlich spannend, weil man dann wiederum erschließen kann, zu wem hatte sie überhaupt Kontakt, welche Publikationsüberlegungen hat sie selbst angestellt. Und das revidiert auch das Kriterium, das lange oder viel geführt wurde, auch in ihrem Fall, dass sie diese Texte, die ich nun auch ediert habe, eigentlich selbst nicht als Autorin publiziert sehen wollte.
Das heißt, diese Kurzschrift, die du da entschlüsselt hast, damit kann man ihr so ein bisschen in den Kopf gucken, oder?
Ja, das genau.
So ein bisschen nachvollziehen, was sie sich da so gedacht hat damals.
Ja, das kann man tun tatsächlich. Und es ist aber gleichzeitig eben auch ganz spannend, weil sie ja ihren eigenen Arbeitsprozess dokumentiert. Und wenn nun das Erkenntnisinteresse meiner Arbeit ist, zu zeigen, ich möchte nachvollziehen können, wie die Entwicklung der Gedichte stattgefunden hat, dann ist es natürlich wichtig, dass wir neben der Perspektive, die ich als Editorin habe, auch den Prozess, die Perspektive der Autorin wiedergeben können, gleichzeitig aber wissenschaftlich kommentieren.
Dann warst du irgendwann fertig. Hurra, du hast deine Promotion geschafft, du hast sie abgegeben und du hast dich irgendwann auf den FABU-Promotionspreis damit beworben. Du hast also diese Promotion eingereicht und hast gedacht, na, ich guck mal, was passiert. Kannst du dich noch erinnern an den Moment, als du die Benachrichtigung bekommen hast, dass du den Preis gewonnen hast? Weißt du noch, wo du warst und was dir so als allererstes durch den Kopf gegangen ist?
Ja, die Benachrichtigung kam tatsächlich per E-Mail.
Ja.
Und ich war an dem Freitagnachmittag zu Hause. Ich habe noch gearbeitet am Schreibtisch und hatte die E-Mail geöffnet. Und es war so, dass das ein Text in der E-Mail zunächst mal war und ich dann erst den Anhang geöffnet hatte und ganz, also wirklich unfassbar überrascht war, zu sehen, dass ich einen der Promotionspreise erhalten habe für meine Arbeit. Es war ein ganz großer Moment. Also ich war sehr, sehr glücklich an diesem Tag. Natürlich einerseits als Wertschätzung meiner Leistung.
Ja.
Aber, und das ist der zweite Punkt, eine unglaubliche Wertschätzung auch für das Werk einer jüdischen Autorin, die natürlich im Zusammenhang der gerade heutigen Zeit mit wieder aufkeimendem Antisemitismus, aber auch globalen Krisen, die wir haben, ja, unglaubliche Schlagkraft hat in gesellschaftlicher Hinsicht. Also da bin ich sehr, sehr dankbar und danke der FABU für diese Auszeichnung und diese bestimmte Haltung, die dadurch auch ausgedrückt wird, gerade weil es eben in meinem Fall um einen literarischen Nachlass geht, der sehr lange Zeit nicht publiziert werden durfte aus politischen Gründen.
Ja. Du bist ja dem Editieren und dieser ganzen Arbeit, diesem ganzen Arbeitsfeld drumherum, bist du ja treu geblieben. Du bist ja jetzt ins Arbeitsleben eingestiegen und wenn ich das richtig gesehen habe, hast du sogar einen eigenen Verlag.
Genau, der Verlag, den führe ich gemeinsam mit zwei anderen, also bin Mitteilhaberin. Das ist der Trilog Verlag in Wuppertal. Auch der Ort ist gleich geblieben. Wir haben den gegründet vor 3 Jahren. Und es ist so, dass unser Verlagskonzept vorsieht, dass wir nicht nur Bücher verlegen, sondern alle Serviceleistungen rund um das Buch anbieten. Das heißt, wir bieten professionellen Buchsatz an, Lektorat, Korrektorat, alle Dinge, die man auch unabhängig in Anspruch nehmen kann, davon, ob das Buch bei uns erscheint. Und die Idee dazu entstand tatsächlich und auch letzten Endes ja die Möglichkeit dazu, weil wir alle drei eben diese praktischen Kenntnisse von und aus der Editionsarbeit haben.
Okay.
Alle drei GermanistInnen sind, aber mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten auch. Und der Weg dahin über diese Kompetenzen, die wir durch die editorische Arbeit in der Praxis erworben haben, geführt hat. Zu sagen, wir können eben im Gegensatz zu anderen Personen, die natürlich auch Germanistik studiert haben, können wir aber sowas wie einen professionellen Buchsatz überhaupt leisten und auch anbieten.
Ja.
Das muss man erlernen und das muss man vor allem praktisch erstmal lernen. Und wir können dann entsprechend auch die anderen Serviceleistungen zusichern, dass wir das entsprechend umsetzen können, um schöne Bücher herauszugeben.
Das heißt, das ist wirklich ein Ding, was dir eigentlich seit deinem späten Bachelorstudium begleitet dich das. Schöne Bücher, das begleitet dich schon länger. Schöne Bücher, du hast dir mit 16 von deinem Taschengeld schöne Bücher gekauft.
Genau.
Da bist du wieder gelandet. Wird das deine Zukunft? Ist das das, was du im Moment dann Vollzeit machst? Ist das?
Nein, tatsächlich nein.
Schade.
Der Verlag ist auch gemeldet als Nebengewerbe. Das war von Anfang an klar, weil wir ja noch im Aufbau sind. Wir haben 4 bis 5 Aufträge im Jahr, die wir momentan durchführen und machen das wirklich auch neben der eigentlichen Stellensituation jeweils her. In meinem Fall ist es so, dass ich wissenschaftlich weitergemacht habe und die wunderbare Möglichkeit erhalten habe, in Vechta, an der Universität Vechta, in einer Co-Projektleitung zusammen mit Herrn Professor Fauser die Brinkmann-Briefedition durchzuführen. Und diese Briefedition umfasst eben jetzt auch wieder Material. Insofern gibt es diese Anschlüsse, dass ähnlich wie im Fall von Rose Ausländer Manuskripte, Typoskripte, Durchschläge und Ähnliches umfasst. Aber es ist natürlich eine ganz andere Gattung. Es sind Briefe und keine Gedichte. Insofern für mich spannend und unglaublich gewinnbringend, das so fortführen zu können. Und das ist in erster Linie auch in Vollzeit das, was ich mache, zusätzlich eben
zum Verlag.
Zum Verlag und dem weiteren Aufbau letzten Endes auch ja einer akademischen Laufbahn.
Ann-Kathrin, so spannend, dir zuzuhören, wenn du von deinem Thema sprichst. Wirklich, man sieht dir das an, wie sehr du dich da rein versenkt hast und wie sehr dich das begeistert.
Vielen Dank.
Und wie gerne du das gemacht hast, das ist ganz toll. Danke dir, dass du heute auch den Podcast hier mit uns gemacht hast und heute Abend viel Spaß bei der Preisverleihung. Ich hoffe, ihr habt da schöne Momente miteinander heute Abend. Wir machen nächste Woche schon weiter mit der nächsten Folge und bis dahin wünschen wir euch da draußen alles Gute und auf Wiederhören.
Ganz herzlichen Dank. Tschüss.